herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Alchemistin-Podcast. Ich habe es mir jetzt hier bequem gemacht auf meinem Stuhl. Ich habe mir eine Kerze angemacht und einen Nachmittagskaffee getrunken. Den werde ich jetzt nicht trinken. Das ist im Podcast hier wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll. Ich muss auch dazu sagen, ich habe letztens geschrieben, dass der Podcast inzwischen 4 Jahre alt ist. Aber das ist falsch. Er ist 5 Jahre. Also er ist eigentlich in seinem 6. Jahr jetzt, 2026. Ich habe im April 2020 mit dem Podcasten angefangen und hatte da eine kurze Phase, wo ich nur so eine interne Podcast-Reihe gemacht habe. Aber ja, 6 Jahre Podcasten. Und ich habe früher den Podcast geschnitten. Das mache ich alles gar nicht mehr. Habe mir natürlich Stichpunkte gemacht, geskriptet. Und eben gerade dachte ich mir, ja, vielleicht macht es Sinn, mir ein paar Stichpunkte aufzuschreiben. Aber das, worüber ich sprechen möchte, habe ich sowieso im Kopf und habe mir jetzt noch nicht mal Stichpunkte aufgeschrieben. Ich komme sowieso immer vom Stock aufs Stöckchen. Ich hoffe aber, dass ich, ja, dass ich dranbleibe. Und ja, es geht nämlich um ein sehr spannendes, interessantes Thema, das ich aus der neuen Telegram-Community, dem Telegram-Kanal Heilzeit mit Pflanzenwissen gegründet habe. Wenn du den noch nicht kennst, verlinke ich hier in den Shownotes, komm unbedingt dazu. Wir sind jetzt inzwischen schon über 50. Das ist der Telegram hier zum Podcast. Da wird es auch noch so ein paar Insights, Infos geben, die du so vielleicht bei Instagram oder sonst wo nicht liest. Also das ist der Telegram-Kanal zum Podcast. Mach gerne jetzt mal kurz eine Pause, guck in die Shownotes und da findest du den Link dazu. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und das Thema heute nämlich, das kommt von einem Kanalmitglied, die hatte mir geschrieben und also da kannst du mir direkt Nachrichten schicken, also es ist jetzt kein Chat so in dem Sinne, aber man kann mir direkt Nachrichten schicken, persönlich, wo ich auch persönlich antworte und wo kein Bot antwortet, ja, so eine automatische Antwort. Jedenfalls kam da die Frage auf, wie sieht das denn aus mit einheimischen Heilpflanzen versus Pflanzen, die aus der Ferne zu uns kommen oder ja, die in der Ferne wachsen und gedeihen. Wie sollte man damit umgehen? Weil es doch auch einige Menschen gibt und vor allen Dingen mein Kanalmitglied, die mir geschrieben hat, dass sie eigentlich gerne die Pflanzen nehmen möchte, die hier bei uns heimisch sind. Und da dachte ich, Mensch, das ist ein cooles Thema, könnte ich mal einen Podcast draus machen und here we go. Jetzt könnte ich mit der Geschichte anfangen, der Pflanzenheilkunde, mache ich aber nicht. Also klar, es gibt so Neophyten, die dann irgendwann bei uns eingewandert sind. Das Einzige, was ich geguckt habe, ist irgendwie, ab wann gilt denn eine Pflanze als Neophyt? Also man rechnet damit, dass zur Entdeckung von Amerika durch Kolumbus, abgesehen davon, die Wikinger waren schon früher da, vor Kolumbus, dass die Pflanzen, die dann von Amerika nach Europa kamen, dass dann alle Pflanzen, die danach also ja, eingewandert oder eingeführt wurden, als Neophyten sozusagen bezeichnet werden. Für mich finde ich das ein bisschen schwierig, weil wo fängt das an, wo hört es auf? Ist denn eine Heilpflanze, die in Griechenland oder in Süditalien wächst und bei uns jetzt natürlich, also bei uns, ich meine im deutschsprachigen Raum wächst, ist das dann Neophyt, ist das eine fremdländische Pflanze? Und dann sind meine Gedanken weiter umhergeschweift und dachte mir, ja, wie sieht denn das mit dem ganzen Gemüse aus? Die ganzen Nachtschattengewächse, Kartoffeln, Tomaten, Kürbisse, die sind alle eingewandert, die sind ja alle nicht einheimisch. Und deshalb, ja, finde ich das, ich finde es eine berechtigte Frage, aber es ist schwierig irgendwie da, ja, darauf zu antworten. Ich denke mir, dass die Antwort immer sehr, sehr persönlich ist. Warum möchte ich denn hauptsächlich einheimische Pflanzen verwenden oder nicht? Oder wo verwende ich auch Pflanzen, die eben nicht aus Mitteleuropa oder dem mediterranen Bereich stammen? Und ich finde, das ist immer eine gute Anfangsfrage oder eine Frage, die man sich sowieso zu Beginn stellen sollte, die frage ich ja auch immer meinen Schülis, was möchte ich damit bezwecken, ja, in welche Richtung soll das Ganze gehen? Und ich finde, genau die gleiche Frage können wir uns stellen, wenn es um einheimische oder nicht einheimische Heilpflanzen geht. Was möchte ich denn damit bezwecken? Und es gibt ja so coole einheimische Pflanzen, so Powerfoods, wie zum Beispiel die Brennnessel. Und oder auch der Weißdorn, Krategus, ja, eine ganz tolle Heilpflanze fürs Herz. Und dann gibt es Heilpflanzen, die eingewandert sind, die es aber auch bei uns gibt, wie zum Beispiel die Goldrute. Es gibt die kanadische Goldrute und es gibt die sogenannte echte Goldrute. Die kanadische Goldrute ist die Solidago canadensis und die echte ist die Solidago virgaurea. Und dann gibt es Heilpflanzen, die eben nicht, sagen wir mal, aus Mitteleuropa stammen, die eine stärkere Wirkung haben, eine kräftigere Wirkung. Und das Umgekehrte ist aber genauso. Also die einheimische Goldrute beispielsweise, die ist sehr viel kräftiger in ihrer Wirkung von ihren Inhaltsstoffen als die kanadische. Und es kommt auch immer darauf an, ja, sammle ich diese Pflanzen selber oder habe ich gar nicht die Möglichkeit, sie selber zu sammeln, weil sie bei mir gar nicht wachsen. Hier zum Beispiel in Mittelschweden wächst bei mir hier auf meinem Grundstück nicht ein Gänseblümchen. Ich habe hier noch kein Gänseblümchen entdeckt. Aber die ganze Wiese ist im Sommer voller Schafgarbe und Johanniskraut und überall sonst wächst Huflattich und Gänsefingerkraut, die ganzen Rosengewächse, mal von der Alchemilla ganz abgesehen. Also die wächst hier auch wunderbar. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, also was dann noch dazu kommt, ist ja die Jahreszeit. Und wie gesagt, was ich wieder bezwecken möchte, wenn ich für mich selbst und für meine lieben Heilpflanzen verwenden möchte, wie zum Beispiel die Brennnessel zur Unterstützung des Urogenitaltrakts, also Niere, Blase, zum Durchspülen, zum Kräftigen, dann kann ich natürlich ja in der Zeit, wo sie wächst, die frische Pflanze sammeln. Ich kann sie aber auch trocknen und als Tee verwenden. Ich kann sie auch pulverisieren und sie dann vielleicht mit in den Smoothie geben oder übers Müsli streuen. Und habe dann aber auch viele verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Ergebnisse. Also wenn ich dann immer nur mal ab und zu einen Teelöffel mit in den Smoothie gebe, dann ist die Wirkung halt eine andere, als wenn ich dreimal täglich eine große Tasse Tee trinke in Kombination noch mit anderen Heilpflanzen. Interessanterweise sind viele einheimische Pflanzen, die so auch schmerzlindernd wirken, mit dem natürlichen Aspirin, die wachsen auch im nördlichen Bereich. Also die sind auch sehr, sehr kräftig. Fällt mir gerade ein, wenn ich bei Brennnessel bin und bei Arthrose und Gicht und diese ganzen chronischen Entzündungen. Ich finde das ganz interessant, dass hier zum Beispiel im Norden viel, sehr viel Medesüß wächst, also die Wiesenkönigin, was ja viel Salicylsäure hat, aber auch die Weiden, ja, die Weiden, die wachsen hier auch, die auch die Salicylsäure enthalten. Und was aber auch interessant ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, das sagte ich ja gerade selber, Kräuter, Heilpflanzen zu sammeln, ja, wie kriege ich sie denn dann? Wo kommen sie denn dann her? Und dann ist es interessant, gute Qualitäten zu finden. Zum Beispiel ist es so, dass viele Heilpflanzen in Gegenden gezüchtet werden, wo es einfach keinen Winter gibt, wie zum Beispiel Afrika. Da wird zum Beispiel auch Kamille angepflanzt. Aber die Kamille in diesen Breitengraden ist längst nicht von den Wirkstoffen so kräftig, hat nicht diese Inhaltsstoffe wie die Kamille, die in Mitteleuropa wächst und geerntet wird. Das kann man einfach untersuchen und da gibt es natürlich auch Untersuchungen. Dann schaut man, welche Inhaltsstoffe haben die Heilpflanzen. Das muss ohnehin gemacht werden mit Phytotherapeutika, die auf den Markt kommen, also Fertigpräparaten zum Beispiel. Ne? Die müssen ja immer rückstandsgeprüft werden oder da muss auch geprüft werden, ist denn überhaupt die Menge an Wirkstoff in dieser Heilpflanze vorhanden, wie sie denn vorhanden sein sollte. Ja, und ich finde, es kommt immer drauf an, wie ich eingangs schon sagte, was will ich denn bezwecken? Vielleicht gibt es eine Erkältung in der Familie und ich habe jetzt nicht die richtigen Heilpflanzen vor Ort, dann kann ich ja natürlich auch auf andere Heilpflanzen zurückgreifen. Ich meine, gerade Erkältungspflanzen sind bei uns ja eigentlich auch einheimisch. Süßholzwurzel zum Beispiel, die Süßholzwurzel, die kommt eigentlich aus dem asiatischen Bereich, wurde aber Uiuiui, ich weiß es gar nicht, irgendwann im Mittelalter, 11., 12. Jahrhundert, in Deutschland im großen Stile bei Bamberg angebaut. Das finde ich mega interessant. Ist das dann eine einheimische Pflanze oder nicht? Ja. Süßholzwurzel ist übrigens bei Erkältung ja sehr schön, deswegen komme ich auf die Süßholzwurzel gerade. Ich finde es nicht verkehrt, wenn man kombiniert. Ich meine, Hildegard von Bingen, die hat ja Muskatnuss, Zimt, Galgant, ja, den Galgant und Ingwer hoch gelobt, alles Heilpflanzen, die aus dem östlichen Bereich kommen und die aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht in Europa oder Mitteldeutschland, Mitteldeutschland oder Europa, Mitteleuropa wachsen. Und es macht ja auch die Vielfalt aus, wenn man jetzt sagt, ich möchte die Pflanzen verwenden, die in meiner Gegend wachsen, dann ist das natürlich positiv, dann kann man das machen und die sammeln. Also das finde ich immer wichtig, dass man die Heilpflanzen dann auf irgendeine Art und Weise haltbar macht, sodass man sie dann verwenden kann in der kalten Jahreszeit oder eben dann, wenn man sie braucht. Ja, zum Beispiel bei Magenverstimmungen, die gute Kamillenblüte. Oder eben auch Weißdorn, Blatt und Blüte kann man auch sehr schön sammeln. Oder Lindenblüten im Sommer. Es ist halt wichtig, dass man sie irgendwie konserviert, in den meisten Fällen natürlich trocknet, dass man sie dann eben auch in der Menge zur Verwendung hat, wie man sie denn dann bräuchte. Und wenn wir aber phytotherapeutisch für andere arbeiten, also beruflich sind ja auch viele Menschen, die die Phytotherapieausbildung machen, weil sie nebenbei noch anderen Menschen helfen möchten oder Wanderungen anbieten möchten oder Vorträge, Workshops zum Beispiel anbieten möchten. Das habe ich auch viel in den Bereichen Yoga zum Beispiel oder so die Mütter, das finde ich auch ganz schön, also so ein Workshop für Mütter zu bestimmten Heilpflanzen. Da kann man natürlich nur dann Heilpflanzen präparieren oder herstellen, Salben, Balsame, Tinkturen, wenn diese Heilpflanzen natürlich, Entschuldigung, wenn diese Heilpflanzen natürlich in dieser Zeit gerade wachsen. Und wenn nicht, dann müssen wir auf Fertigpräparate zurückgreifen, was ich nicht verkehrt finde. Das finde ich super cool. Es gibt tolle Fertigpräparate mit zum Beispiel Meerrettich und Kapuzinerkresse, wie zum Beispiel das Angozin, was sehr, sehr hilfreich ist bei Blasenentzündung, aber auch bei Halsentzündungen, Anginen, Angina tonsillaris zum Beispiel. Und das hat man ja auch nicht immer vorrätig, kann man sich selber herstellen. Wie das funktioniert, lernst du auch in der Phytotherapieausbildung. Aber wie gesagt, wenn man das als Coach machen möchte, als Berater, als Gesundheitsberater, als Phytoexperte für einen Mensch, der zu dir kommt und sagt, hey, wie sieht denn das aus, ich habe das und das, dann sollte man nicht auf die selbst hergestellten Präparate, Tinkture zurückgreifen, weil das aus Sicherheitsgründen nicht so vorteilhaft ist. Denn wenn jetzt zum Beispiel dein Klient, dem du helfen möchtest, irgendwelche Beschwerden bekommt, die jetzt gar nicht auf das Präparat zurückzuführen sind, die aber derjenige sagt, ja, das hat mit dem und dem Präparat zu tun, ganz sicher, dann wäre das blöd, wenn es eins ist, was du selbst hergestellt hast, weil das sollte man nicht machen. Das wäre jetzt nicht so die saubere Sache. Da könntest du in Teufelsküche kommen. Wenn es aber ein Präparat ist, was in der Drogerie oder in der Apotheke gekauft wird, dann kann man natürlich immer wieder auf den Hersteller zurückgreifen oder darauf verweisen. Das gibt es eben auch. Da muss man halt auch drauf achten, wenn man jetzt sagt, ja, nehme ich einheimische Heilpflanzen oder eben nicht. Ich bin für die große, große Vielfalt. Ich liebe ja die ganzen mediterranen Heilpflanzen. Ich muss jetzt gerade an das Tausendgüldenkraut denken, was aber auch in Deutschland wächst. Und ich habe es aber auch schon im Olymp in Griechenland wunderschön so ein Tausendgüldenkraut wachsen sehen. Das war so ein schöner Moment. Und ich habe auch Thymian in Nordnorwegen auf dem Schotterparkplatz entdeckt. Ich war total fasziniert. Ich dachte, ich sehe nicht. Ich dachte, das ist doch Thymian. Geh hin, guck mir es genau an und schnupper an der Pflanze und kostet dich. Ja, das ist Thymian. Und Es ist ja so, dass die Pflanzen ja auch da sind. Oder andersrum gesagt, es sind ja, wir begegnen den Pflanzen dort, wo wir sie benötigen. Das, was wir sehen, das hat ja was mit uns zu tun. Wenn ich das sehe, dann will mir das etwas sagen. Es geht ja in Resonanz mit mir, sonst würde ich das nicht sehen. Ja, das hat was mit der Signaturenlehre zu tun. Und es ist zum Beispiel so mit dem Schöllkraut. In der Stadt, es gibt Orte, wo verdammt viel Schöllkraut wächst. Hier zum Beispiel in Schweden habe ich noch kein einziges Schöllkraut entdeckt, aber in der Stadt, da wächst in jeder Ritze Schöllkraut. Das heißt, die Menschen brauchen diese Bitterstoffe, ja, auch wie Löwenzahn, wobei der wächst hier auch. Aber auch Löwenzahn wächst in der Stadt. Das sind die Menschen, die ihre Leber entgiften sollten. Und oder wenn bei dir im Garten die zum Beispiel die Königskerze wächst, dann ist das natürlich auch ein Zeichen für die Atemwege oder zum Beispiel der Wegerich, der Spitzwegerich, der ja auch im Norden, aber auch im Süden vorkommt. Und gerade sagte ich, der Löwenzahn, der ist im Übrigen weltweit verbreitet. Den gibt es in ganz, ganz vielen Arten weltweit. Also ich würde da gar nicht so eine scharfe Grenze setzen. Ich würde mir vielleicht sagen, hey, die Pflanzen, die ich für mich verwenden möchte, die ich selber sammle, wie zum Beispiel zu Johanni, zur Sommersonnenwende, das Johanniskraut, dann ist das ja fein, dann ist das ja in Ordnung. Und dann gibt es aber Heilpflanzen, die finde ich so schnell gar nicht oder die stehen auch unter Naturschutz, wie zum Beispiel die Schlüsselblume. Oder ich bin mir nicht sicher, wie zum Beispiel bei vielen anderen Bitterstoffpflanzen. Oder ich möchte eine schöne Rezeptur machen, eine ganz coole Teerezeptur, die ich im Kopf habe für eine ganz bestimmte Person. Und da finde ich gar nicht immer alle Heilpflanzen oder die fehlen mir auch. Dann ist es überhaupt keine Schande, finde ich, diese Teerezeptur in der Apotheke anfertigen zu lassen. Das ist so meine Meinung dazu. Und ja, man kann ja natürlich auch so im Alltag, wie gesagt, in der Ernährung immer wieder die eigenen Wildkräuter, also viele Wildkräuter, die sind ja einheimisch, wie ja zum Beispiel auch den Löwenzahn, das Gänseblümchen und die ganzen Spitzwegerich, sagte ich, Breitwegerich, was es da alles gibt. Die können wir ja auch verwenden im Salat, in der Küche, das finde ich auch sehr, sehr kostbar. Und wenn es aber richtig ums Heilen geht, wenn es ums Heilen geht, ist es schon von Vorteil, wenn wir dann auch wirklich Heilpflanzen nutzen, die wir eben hier nicht gerade vorrätig haben, wenn man da phytotherapeutisch arbeiten möchte. Ja, das ist das, was mir so spontan einfällt zu diesem Thema. Schreib mir gerne in unserem Telegram-Support, wie gesagt, den Link, den findest du in den Shownotes. Und auch nochmal möchte ich an dieser Stelle erwähnen, wir starten ja in Kürze wieder mit der Phytotherapie-Ausbildung. Es gibt auch sehr, sehr gute Ratenpläne, wenn du sagst, boah, da habe ich Lust zu, aber was kostet das überhaupt? Was muss ich da zahlen? Was kommt da auf mich zu? Wie lange dauert das? Was kann ich überhaupt danach? Was weiß ich? Was kann ich dann anwenden oder nutzen? Da gibt es natürlich immer unser gemütliches Infogespräch, ein Informationscall, der absolut unverbindlich ist. Da kannst du jetzt auch gerne einen Termin machen. Den Link setze ich dir hier natürlich auch in die Shownotes. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns entweder im Telegram-Kanal treffen oder zum nächsten Podcast nächste Woche. Bis dahin, Salve, mach's gut, deine Natascha.